herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Maxfield Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Folge der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Tim. Hallo Tim.
Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Berlin.
Ja, eine weitere Woche, eine weitere Niederlage und viele Dinge, die wir besprechen müssen in Bezug auf unsere Fortuna. Unter der Woche hat sich ja auch einiges getan. Es gibt jetzt die wichtige News, dass Klaus Allofs den Verein informiert hat, dass er nicht zur Verfügung stehen wird für die Verlängerung seines Vertrages. Inwiefern das eh realistisch gewesen wäre, steht, glaube ich, nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber das ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein Fakt, mit dem man arbeiten kann, dass eben der Vertrag von Allofs Ende 2026 ausläuft. Ich glaube, da jetzt groß drüber zu reden, macht nicht so super viel Sinn, weil ich glaube, über den Status quo und was es gerade alles Wichtiges zu entscheiden gibt, reden wir am besten nach der Spielbesprechung Schalke. Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach direkt ins Schalke-Spiel und reden dann unter anderem mit Sicherheit auch über Klaus Allofs danach. Ja, dann starten wir direkt rein in die Spielbesprechung. Wie waren so euer Gefühl vor dem Spiel am Freitag? Also ich glaube, die Vorzeichen waren ja schon nicht die besten. Das haben wir ja letzte Woche, glaube ich, auch ganz gut abgebildet. Es fahren da irgendwie über 20.000 Schalker in die Arena und man weiß eigentlich, okay, mit den Stärken, die Schalke da als Spitzenreiter hat, werden wir vermutlich nicht allzu gut zurechtkommen. Hattet ihr dann irgendwie in Spielnähe irgendwie ein bisschen mehr Optimismus oder seid ihr da einfach komplett lethargisch reingegangen?
Das einzige Positive, was ich an dem Spieltag selber festgestellt habe, im Blick auf die Aufstellung, dass tatsächlich der ein oder andere im Kader stand oder so sogar in der Aufstellung, von dem ich nicht wusste, ob er das können würde. Da gab es ja diverse Fragezeichen, was den Krankheits- und Fitness- und ich weiß nicht, was Zustand der diversen Fortunen anging. Insofern war das natürlich ein wenig besser als das, was ich zwischendurch in der Woche erwartet hatte. Aber trotzdem war das Gefühl auch kurz vor dem Spiel noch, lasst vorbeigehen und die Tordifferenz vielleicht nicht komplett ruinieren. Also viel erwartet habe ich mir da nicht von dem Spiel.
Ja, bei mir war es so eine Mischung, wie das Gefühl so vom Zahnarztbesuch. Hoffentlich läuft es glimpflich ab und hoffentlich wird nicht zu tief gebohrt. Und möglicherweise noch so der Nachwehe der Pokalwoche, die ja letzte Woche ohne uns stattgefunden hat und man dann so ein bisschen mit dem Wahnsinn in ein Klassenunterschiedsduell im Pokal sich was erhofft hat. Aber ehrlich gesagt, mein Tipp-Kick-Tipp spricht Bände. Ich hatte mit einem 0-4 gerechnet.
Man kann ja, wenn man beim Zahnarzt bleiben will, auch sagen, man geht zum Zahnarzt und weiß aber, dass man die letzten Wochen her nicht besonders geputzt hat. Und eigentlich tut's auch schon überall weh. Und eine Zahnzusatzversicherung hat man aus Bequemlichkeit auch noch nicht abgeschlossen. Es ist insgesamt keine gute Ausgangslage, als wenn man dann den Türöffner drückt.
Naja. Ja, waren wirklich keine guten Voraussetzungen für das Spiel. Trotzdem gab es da irgendwie vielleicht auch die ein oder andere positive Nachricht. Azuzi kommt halt nach der Sperre zurück und kann so irgendwie Breithaupt ersetzen. Schön, dass Suso halt wieder das Vertrauen in der Zentrale bekommt und auch Eguli kommt rein und bekommt da auf jeden Fall auch viel Vertrauen geschenkt. Rasmussen geht bleibt sogar draußen und hatten wir, glaube ich, auch diskutiert, ob der ganz gut für Schalke gepasst hätte und Raimund bekommt halt nochmal die Chance. Und als es dann losgeht, will jetzt nicht sagen, dass man sich da wirklich die Augen gerieben hat, aber es war doch eigentlich relativ nah daran. Also ich muss sagen, ich war sehr positiv angetan davon, wie die Fortuna das gemacht hat. hatte aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass ja, Schalke nicht mit diesem intensiven Pressing halt irgendwie aufwarten konnte, das sie halt bisher in dieser Saison häufig gezeigt haben. Und dass Fortuna da schon irgendwie immer mal wieder Räume bekommen hat und die dann auch ganz gut genutzt hat. Also vor allen Dingen hat man es immer mal wieder geschafft, Bälle auf den Seiten hinter die Kette zu spielen und diese dann zu erlaufen. Und vor allen Dingen hat man, und das war wirklich das Allerpositivste, fand ich, wirklich technisch teilweise richtig gut agiert und immer mal wieder so richtige One-Touch-Situationen gehabt, ne, wo man wirklich sehen konnte, okay, drei Spieler hintereinander spielen den Ball mal mit einem Kontakt weiter. Das war für mich ehrlicherweise das allererste Mal, dass ich das in dieser Saison beobachten konnte. Und auch wenn, glaube ich, zum Beispiel vom Trainer hinterher, dass das Spiel ja vielleicht etwas zu sehr gelobt wurde und da ein bisschen zu viele gute Ansätze gesehen wurden, war das etwas, auch wenn das, ja, je länger das Spiel dauert, dann leider auch wieder verschwunden ist, was ich halt wirklich ausnehmend positiv fand.
Frage mich, ob es da einen kausalen Zusammenhang gibt. Also dass der Trainer, die ganze Woche wurde nur darüber gesprochen, wie intensiv Schalke pressen wird, wie wenig Zeit man haben wird, wie konzentriert man sein muss. Und das macht die Fortuna dann auch, in Erwartung halt irgendwie nicht viel Zeit zu haben und halt hohen Fokus, also auch vom Kopf her, und alles sauber zu machen. Und dann hat halt Schalke den tatsächlich überraschend viel Platz gelassen. Ich finde auch wirklich erstaunlich viel Raum. Und das hat sich dann quasi so potenziert für die Fortuna. Also dieses Mindset, oh, wir müssen jetzt hier wirklich sauber Fußball spielen und dürfen uns nicht allzu viel erlauben, weil Schalke ja uns ja auf den Füßen stehen wird. Plus eben, dass das Schalke nicht tat. Das fand ich nämlich auch auffällig. Auch diese Bälle auf die Außen, muss man sagen, da hat man natürlich auch irgendwie viel für getan, dass man sich nicht technisch auch irgendwie anspruchsvoll da einbringen musste. Es waren auch zum Teil diese wirklich sehr guten Tastenmeier-Bälle, die dann hinten rausgespielt worden sind. Also insgesamt muss man sagen, hat man sich die Augen schon gerieben, aber relativ früh, ich habe mit Moritz zusammengeguckt, war der gängige Satz, ja, das Gute, das, was man jetzt von der Fortuna sieht, das wird gleich das Gegentor nur umso schmerzhafter machen. Also getraut hat man den Braten nicht und es hat dann halt zwar sehr lange gedauert und sehr häufig musste dieser Satz dann gesagt werden, bis es dann eintrat, diese Realität, aber als sie eintrat, war es dann auch nicht so eine große Überraschung, auch wenn ich natürlich jetzt einen großen Bogen schlage. Ja,
ja, ich hab mir dann im Laufe der ersten Halbzeit so gedacht, was man da die ersten 30 Minuten gesehen hat, bis dann Schalke wirklich im Spiel war, hat vielleicht so ein bisschen widergespiegelt, was die beiden Kader hergeben könnten, dass man gar nicht so weit auseinander ist und dann hat sich halt gezeigt, bei wem es gerade extrem gut läuft und bei wem es bescheidener läuft. Also so, nachdem Schalke dann ins Spiel eingegriffen hat, sag ich mal so, entschieden hat, mit teilzunehmen und nicht mehr so weit entfernt stand, habe ich mir relativ schnell auch ausgemalt. Da kam ja dann schon dieser Schuss von Karaman und in dem Moment hatte man schon das Gefühl, man hat halt die guten 30 Minuten des Spiels nicht in Zählbares umgemünzt, so wie häufig in diesem Jahr und damit könnte der Zug schon abgefahren sein.
Ja, und ich finde, man muss auf jeden Fall nochmal diese Chance von Muslia da aus der 17. Minute erwähnen, weil das eben auch die größte Chance der Fortuna im ganzen Spiel ist und weil da eben auch so unglaublich viel drinsteckt, ne? Weil man da auch genau das schafft, was man eben in dieser Anfangsphase häufiger schafft, nämlich einen langen Chipball auf den Flügel zu spielen, auf rechts. Muslia kann sich dann super durchsetzen, den Ball am Gegenspieler vorbeilegen, zieht in die Mitte und hat dann wirklich eine Riesenchance, kann sich da die Ecke aussuchen. hat keinen Gegenspieler und weiß nicht, dann da irgendwie aus wahrscheinlich 13, 14 Metern abschließen. Also viel, viel besser kannst du es halt irgendwie echt nicht haben. Und dann versemmelt er diesen Ball aber so dermaßen, also schießt den fast höher drüber, als er den Ball halt am Ende weit schießt. Also der geht halt am Ende nicht mal ins Fangnetz hinter dem Tor, sondern geht da noch drüber. Also absoluter Wahnsinn, dass das halt so einem Techniker passiert. So, das Ding muss halt rein, so, und ja, also das war wirklich zum Haare raufen. Leider, genau wie du es angedeutet hast, Tim, so um diesen Zeitpunkt herum beginnt halt Schalke nach und nach immer mehr ins Spiel einzugreifen. Ich glaube, irgendwie ein neuralgischer Punkt ist eben auch dieser Luftzweikampf, wo halt Itten mit seinem Gegenspieler beide mit den Köpfen zusammenstoßen. Und Itten da eine Platzwunde letztendlich hart genäht werden muss oder zumindest die erstmal versorgt werden muss. Und er findet dann eigentlich auch danach nicht mehr so richtig ins Spiel rein und Schalke dafür immer besser. Trotzdem auch jetzt ohne da wirklich viel Gefährlichkeit zu entwickeln. Auch die Fortuna ist jetzt nicht komplett ungefährlich, kommt auch immer mal wieder in den Strafraum der Schalker, nur immer wenn man im Strafraum ist, ist das wirklich schon teilweise tragikomisch, wie man halt da die Dinger vergibt und so, ja, nicht schafft, da irgendwie mal relativ kaltschnäuzig zu agieren. Und das ist halt eben, wenn wir dann halt eben jetzt auch schon eine kleine Analyse ziehen wollen, das ist ja am Ende eben auch genau das, was dieses Spiel halt komplett zusammenfasst, ne? Dass man einfach in den entscheidenden Situationen entweder da ist oder eben nicht. So. Und das ist halt das, was diese beiden Mannschaften trennt. Und das ist eben das, was so häufig in dieser Saison die Fortuna jetzt halt schon vom Gegner halt getrennt hat. Und dann kann man halt irgendwie hinterher immer sagen, wie Markus Anfang das tut, oh, das ist eine unverdiente Niederlage. Aber es sind halt eben sau viele von diesen Spielen in der zweiten Liga, sind halt 50-50 Spiele. Man muss ja sagen, das ist ja nicht so, dass man halt unglücklich diese 50-50 Spiele verliert, sondern es ist ja so, dass man diese 50-50 Spiele alle nachhaltig verliert, weil halt wie jetzt in diesem Spiel, in den 5, 6 wichtigen Situationen, die es gibt, ist halt immer Schalke mit der Aktion im Strafraum besser, so. Und wir stellen uns immer dumm an. Von daher ist es absolut verdient und von daher sind auch all diese Niederlagen in den 50-50 Spielen, die wir diese Saison so gespielt haben, absolut verdiente Niederlagen.
Also ich finde das valide. Ich glaube zum Beispiel, also ich weiß, 5 Minuten bevor Muslia dieses Ding da übers Stadiondach geballert hat Moritz noch gesagt, so, boah, für so einen technisch guten Spieler kann der relativ wenig am Ball, weil das ist, ich will nicht sagen, das sah man schon kommen, dass er so eine Chance vergeben würde, aber Muslia hat Bälle vertändelt, hat auch wieder falsche Entscheidungen getroffen, wo er halt Dinge schnell machen kann, wo man jemanden mitnehmen kann. Das zieht sich ja bei ihm auch durch. Und dennoch ist es eigentlich so ein Spiel, wo wenn die Situation der Tabelle und des Gesamtvereins anders wäre, dann könnte man auf dieses Spiel auch anders gucken. Wenn das ein Spiel wäre, zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, okay, oben hat man jetzt nicht mehr viel zu tun mit denen, aber unten sieht man ja auch kurz, dafür wird so eine Mittelfeldsaison spielen. Ja, also man wird irgendwie Achter werden. Das ist vielleicht nicht das, was man halt am Anfang der Saison wollte, aber jetzt schauen wir mal, was wir aus dieser Saison noch rausholen können. Hätte es auch ein Spiel sein können, dass der trotz der 0-2-Niederlage einiges Positives für die Zukunft bereithielt, weil ich fand einiges, was ich da gesehen habe von den jungen Spielern, wie Sima Suso zum Beispiel oder auch Iguli, auch ein nicht mehr ganz so junger, aber auch immer noch junger und zur Fortuna jetzt auch fest verpflichteter Kenneth Schmidt, der hat den relativ positiven Eindruck der letzten Wochen in diesem Spiel bestätigt, aber wirklich begeistert hat mich in der ersten Halbzeit, als es richtig gut lief, auch Sima Suso, der immer am Spiel bereit war, immer den Ball haben wollte auch, was ich bemerkenswert finde von so einem jungen Spieler. 50.000 Leute, viel Druck auf den Kessel, das fand ich schon irgendwie echt gut und wie gesagt, darauf hätte man jetzt auch sich konzentrieren können, wenn die Gesamtsituation des Vereins nicht so dramatisch wäre, ja, wenn man sich quasi schon ausmalen kann, dass Suso in den nächsten Jahren Zweitliga-Fußball für die Fortuna noch relevant werden könnte. Aktuell geht es darum, dass die Fortuna überhaupt noch Zweitliga-Fußball spielt.
Ja, aber es zeichnet sich so eine schemenhaft so eine Mannschaft ab, zu der man wieder eine Beziehung aufbauen könnte. Das finde ich auch.
Themenhaft.
Also das ist noch sehr, sehr weit am Horizont, aber ich finde schön, dass du den Fokus darauf legst, Tim, weil so zumindest so diesen Gedanken hatte ich halt irgendwie auch kurz, so dass ich mir dachte, ja, okay, da ist halt zumindest wieder irgendwas, wo man halt eventuell mal eine Verbindung aufbauen könnte. Wollen wir uns jetzt, glaube ich, nicht zu früh von tragen lassen. Es gibt ja irgendwie jetzt auch Sachen, die irgendwie nochmal mehr im Vordergrund stehen, als es jetzt gerade die Identität ist. Leider Gottes. Fand ich ehrlicherweise auch. Und du hast komplett recht, Jan. Also ich finde auch, Soso hat wirklich gerade in der ersten Halbzeit immer mal wieder wirklich richtig, richtig Spaß gemacht. So.
Ja, und auch Iguli finde ich halt auch, der ist halt einfach so krass groß. Er ist einfach so groß, das muss man halt nochmal so häufig sagen. Und gleichzeitig strahlt er einfach nur. Das ist nicht so Jan Koller eckig. Obwohl er ja sogar, glaube ich, größer ist als Jan Koller damals war oder wahrscheinlich immer noch ist, sondern der hat schon irgendwie einen runden Bewegungsablauf. Die ersten Schritte sind sehr schnell. Den kann man auch, wenn die Situation der Fortuna nicht so dramatisch wäre, kann gar nicht so schlecht beim Fußballspielen zugucken, finde ich.
Geschmeidig.
Geschmeidig
ist das Wort.
Ja, das ist jetzt vielleicht, ne? Das ist das eine, aber Soso, darüber, über den können wir jetzt vielleicht auch nochmal reden. Lou, da habe ich dich vielleicht auch unterbrochen. Möchtest du noch was zu ihm sagen?
Ja, ich wollte jetzt ehrlicherweise auch schon eher weitergehen und gerne auch schon so in die Schlussphase der ersten Halbzeit gehen, wenn ihr sonst nichts mehr habt.
Jo,
in die Schlussphase, so, in der sich... Dass die großen Schritte jetzt hier auf Gegenstimmen
treffen. Nein, werden. Also es sind halt einfach die Schlussphase der ersten Halbzeit, in der sich dann Schalke doch die Halbzeitführung auch verdient, weil sie immer besser ins Spiel kommen, die Kontrolle übers Spiel übernehmen. Gerade auf der linken Seite ist da der spätere Torschütze der Schalker, Becker, zu nennen, der immer besser auch ins Spiel eingebunden wird. Es kommt zu mehreren Distanzschüssen von Kenan Karaman und dann am Ende kommt es auch zum 1:0. Wollen wir da schon drüber reden oder nochmal hervorheben, dass Florian Kastenmeier wie immer einen guten Job macht bis zum 0:1 und auch darüber hinaus.
Ich meine, den jetzt zu erwähnen als besten Spieler der Fortuna an diesem Tag, das nimmt man halt dann mit so einem Achselzucken.
Richtig,
so
genau.
Das wer ist hätte halt es auch sonst wieder, sein können?
Ja, genau. Ne? Nachdem wir jetzt die positiven Vibes eben aufgenommen haben von Spielern, die mal vielleicht wichtig für die Fortuna werden könnten, muss man jetzt nochmal sagen, der allerwichtigste Spieler in dieser Saison und auch in diesem Spiel steht mal wieder im Tor.
Also man muss halt sagen, in dieser Saison, du hast, ich will dir nicht widersprechen, aber ich sehe nicht, dass Sima Soso nicht wichtig werden würde. Also ich glaube, das ist halt so eine Saison, das wäre schon gut, wenn der funktioniert, weil ansonsten haben wir da niemanden. Der muss schon irgendwie was können. Das ist ja das Problem. Und Eguli am besten auch. Das ist nicht nur ein Zukunftsversprechen, sondern das ist halt irgendwie eine Notwendigkeit des Kaders, der Verletztenliste und der Situation der Fortuna. Aber ja, Florian Kastenmeier, bester Mann. Man fragt sich manchmal, ob irgendwer anders noch Interviews gibt nach dem Spiel.
Was ist das? Eigentlich nicht, ne? Also auf jeden Fall wird da kaum jemand wahrgenommen und muss man wirklich Kastenmeier schon auch nochmal extra für loben. Ich meine, klar, Oberdorf gibt auch immer mal ein Interview. So, aber außer den beiden und vor allen Dingen außer Kastenmeier gibt es da wirklich niemanden, der da seine Rübe hinhält. Und ich meine, Kastenmeier hat es jetzt ja auch, glaube ich, diese Woche selber gesagt, dass er wirklich keine Lust hat, jede Woche die gleiche Scheiße zu erklären. So. Und das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen, dass das wahrscheinlich gar nicht der Hauptfrust ist, den er hat. Ist ja logisch, aber dass das halt eben noch obendrauf kommt, jede Woche halt der Einzelne zu sein, der halt das irgendwie noch erklären muss, das ist schon besonders bitter.
Und er muss auch erklären, weil es eben die Fortuna den Ball nicht klärt, muss man sagen, Daland, es kommt zu einem Einwurf, der dann in Folge halt zu einem Elfmeter führt. Man kann halt sagen, dass Daland den Ball dann nicht besser rausbringt, sondern halt ins 1 gegen 1 geht und dann halt den Ball ins Aus bringt. Ja, ich glaube, du hattest das halt im Chat sehr negativ angemerkt, das verstehe ich auch, aber so eine Einwurfsituation kann man ja trotzdem noch verteidigen, auch wenn es ein Ball ist.
Absolut.
Ne? Und
Ja.
dann denkt man erst, boah, geil geklärt. Und dann kommt der Pfiff. Und also ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich habe mir das in der Wiederholung ein paar Mal angeguckt. Ist für mich halt ein Elfmeter. So.
Ja,
Und ohne gelbe Karte. Die Karte
eindeutig.
wird ja noch wichtig.
Ja.
Moritz war nicht ganz so überzeugt, aber gibt es da eine Gegenstimme von dir, Lou?
Also keine überzeugte, aber ich finde es schon auch krass und ich habe mich irgendwie schon auch gefragt, also es gibt, glaube ich, diese Regel mit hohem Bein im Strafraum und dann indirekter Freistoß gibt es nicht mehr, ne? Falls es das überhaupt mal gegeben
Ja,
hat. Das
also
wäre auf jeden Fall was.
ich glaube,
Also
dass
ich plädiere da, glaube ich, immer mal wieder für, dass es halt echt ganz gut wäre, wenn man halt in einigen Situationen die Möglichkeit indirekter Freistoß im Strafraum hätte. Weil ich finde halt an der Stelle, also ich glaube schon, klar, Oberdorf trifft, ich weiß gar nicht, wer ist es, der da einköpfen will, ist es Karaman?
Nee, Moment, ist es auch egal. Machen wir weiter.
Ja, also trifft auf jeden Fall seinen Gegenspieler bestimmt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er nicht vorher den Ball trifft. Und wenn das so wäre, dann finde ich, wäre die Regelmöglichkeit gefährliches Spiel besser als Foulspiel und damit automatischen Strafstoß zu verhängen.
Ja, aber also
Kann man drüber debattieren, aber ich glaube, anhand vom Regelwerk, was wir halt im Augenblick haben, muss man dann wahrscheinlich sagen, gefährliches Spiel ist gleich Foulspiel, also ist das gleich ein Strafstoß.
man kann ja darüber
Muss das
sagen, es
dann
ist gefährliches
akzeptieren.
Spiel, aber er räumt danach ja auch, also er springt dem ja in den Rücken. Also es ist ja nicht nur so, dass er den, ja, er mit dem sehr hohen Ball, vielleicht ist er zuerst am Ball, ja, ist er, glaube ich. Aber dann, er springt eine Millisekunde später halt dem Gegner in den Rücken. Und das ist deshalb, das ist, glaube ich, auch noch zu bewerten. Und dann ist es halt auch okay, wenn, aber wir wissen auch, dass das natürlich beim VAR immer so eine Sache ist. Das wäre halt so eine, wenn diese Sache gut funktionieren würde mit dem VAR, könnte man halt, glaube ich, mit guten Argumenten sagen, es gibt zu wenig, um das halt quasi zurückzunehmen, um die Entscheidung. Das war keine falsche Entscheidung des Schiedsrichters, deshalb ist es halt auch in Ordnung, dass es so stehen bleibt, die Entscheidung. Da das aber natürlich, wie der Fußball das macht, in 9 von 10 Fällen anders gehandhabt wird und anders entschieden wird und keine Ahnung, was dann auch nochmal diskutiert wird, das bleibt natürlich auch dabei. Aber ich finde es halt okay, das ist halt ein Elfmeter und wenn du das Elfmeter siehst, dann gibst du da halt die gelbe Karte für. So. Ja. Gut.
Kein Widerspruch.
Ja, also den Rechten von Lou,
Ja, also
aber.
ich glaube, das Thema gelbe Karten können wir auch vielleicht ein bisschen später im Spiel nochmal besprechen und das dann irgendwie insgesamt besprechen. Hier würde ich auch sagen, das geht dann insgesamt so in Ordnung, aber ich glaube, wenn das halt nicht gepfiffen wird, es ist mit Sicherheit kein 50-50 Elfmeter, aber es ist halt auch kein hundertprozentiger Elfmeter. Also es ist auf jeden Fall ja, also man kann sich nicht beschweren, aber ich glaube, wenn man Glück hat, kann man da irgendwie auch mal glimpflicher davon kommen mit der Situation.
Ja, kann sein. Tut man nicht, auch nicht, obwohl Flo Kastenmeier vielleicht am Anfang dann direkt auf Karaman zugeht und ihn fragt, wo schießt denn hin? Und Karaman sagt ihm vielleicht rechts, pure Spekulation, und er springt in diese Ecke, aber der ist so stark geschossen, dass es keine Möglichkeit für Flo Kastenmeier gibt, ihn zu halten. Auch das gehört natürlich zu diesem ganzen kleinen Dominostein an Clusterfuck, die es zu besprechen gilt, Woche für Woche. Hätte ja auch mal sein können, dass er ihn hält, aber nein, natürlich nicht. Es steht 1-0 und man sieht sich eben in den diversen vorher schon angekündigten Prophezeiungen bestätigt, dass die Fortuna sich eben nicht für eine mal gut, also für die, eine gute Halbzeit. Es war die bessere Halbzeit von den beiden Halbzeiten natürlich, für eine doch gute Halbzeit belohnt und eben irgendwie ein Tor macht und in Führung geht. Nee.
Obwohl man am Ende sagen muss, ist auch keine unverdiente Halbzeitführung. Auch wenn man jetzt sagt, klar, hat Fortuna irgendwie uns in ein paar Situationen positiv überrascht. Man kann nicht sagen, dass es ultra glücklich ist, dass Schalke da führt.
Nö, die hatten ja vorher ja auch schon die Gelegenheit.
Ja, also wie gesagt, es ist ein 50-50-Spiel, wo man halt, wo Schalke halt einfach in den wichtigen Situationen da ist. Und Schalke verdient sich dann vor allen Dingen auch in den ersten 10 Minuten nach der Halbzeit diese Führung halt so richtig, weil die gehen halt komplett an Schalke, da sitzt das Pressing genauso, wie man es eigentlich erwarten konnte. Da ist die Fortuna komplett ohne jede Chance. Und die Fortuna kommt dann erst wieder besser ins Spiel, nachdem Tim Oberdorf vom Platz fliegt. Ja, das ist auch eine ziemlich unglückliche Situation. Erst hat Fortuna an der Schalker Eckfahne den Ball. Kommt da zu so einem Gestocher. Dann finde ich ehrlicherweise, dass Vitali Becker da ganz klar den Ball sperrt. Das hätte abgepfiffen werden müssen. Liegt er auf dem Ball. Der Ball ist wirklich für 1-2 Sekunden nicht spielbar. Der Liniendrecher steht wirklich direkt davor und zeigt es halt nicht an. Der Ball wird von Schalke recovered, wird rausgespielt und ja, dann kommt es halt an der Auslinie zu einem Zweikampf an der rechten Seitenlinie und ja, Tim Oberdorf steigt seinem Gegenspieler auf den Knöchel und sieht gelb-rot. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in der Realgeschwindigkeit war das für mich auf jeden Fall eine viel zu krasse Entscheidung. Ist dann wieder so eine typische Situation, wo man sagt, ja, okay, wenn man sich das dann halt in der Zeitlupe halt anguckt und dann genau hinschaut, dann kann man da wieder sagen, ja, hier das Trefferbild ist irgendwie oberhalb vom Knöchel und so, bla bla bla. Der Schiedsrichter entscheidet ja auch in der Realsituation auf Gelb-Rot, von daher geht das komplett so in Ordnung, aber hat mich auf jeden Fall auch irgendwie, hat mich sehr frustriert.
Ja, vor allem, weil das, was du halt vorher angesprochen hast, ne, meiner Meinung nach hätte das Spiel gut und gerne bei dem Sperren des Balles abgepfiffen werden können. Dann kommt es gar nicht zu dieser Situation. Aber die gelbe Karte, ja, ist leider in Ordnung. Kurze Zeit hatte ich Bielefeld-Vibes und habe gedacht, jetzt geht's richtig, jetzt gibt's eine richtige Rutsche.
Das ist dann aber ehrlicherweise gar nicht so, ne? Also ich finde, die Reaktion der Fortuna auf den Platzverweis ist richtig gut. Also Anfang ändert irgendwie auch erstmal gar nicht unbedingt was. Zieht halt Emma nach hinten, also dann komplett. Und mit dem Einwand weniger macht Fortuna das richtig gut. Kann immer mal wieder ganz gut umschalten. Also Schalke investiert halt auch ehrlicherweise nicht unglaublich viel, sondern die scheinen sich dann halt irgendwie mit diesem 1-0 auch relativ sicher zu fühlen. Also ich finde wirklich, dass man da halt auch, wenn man aus etwas Hoffnung schöpfen möchte, dann kann man das auf jeden Fall aus dieser Schlussphase beziehungsweise diesem ganzen letzten Drittel der Partie dann halt schon auch tun, weil Fortuna wirklich ganz gut im Spiel ist lange Zeit und ja, schon irgendwie auch ein bisschen gehindert wird weiterhin, finde ich, vom Schiedsrichter. Also ich finde es schon auch krass, dass der halt, dass er, glaube ich, insgesamt von den 5 Spielern in Fortunas Abwehrkette 5 Fouls gespielt würden und dafür werden am Ende halt 5 gelbe Karten verteilt. So, das ist schon auch krass. Also ich will gar nicht sagen, dass es überall Fehlentscheidungen waren, aber da sind halt auch einige 50-50 Entscheidungen dabei und ja, und es ist wie so häufig halt in dieser Saison, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr kleinliche Linie, die da vom Schiedsrichter gepfiffen wird und das hilft uns halt einfach so gar nicht in diesem Spiel.
Ja, also in der zweiten Halbzeit finde ich das durchaus beachtlich, dass man 35 Minuten Schalke so von einer Vorentscheidung des Spiels abhält, dass man mit Rasmussen in der 75. noch eine riesige Chance hat, auch auf den Ausgleich. Itten zieht manchmal ein, zwei Mal noch aus der Distanz ab, also man schaltet immer relativ gut um, ohne jetzt sich völlig hinten zu entblößen, so dass es halt bis zur 81. Minute braucht, bis Schalke den Deckel drauf macht. Also Hut ab, habe ich in der 55. Minute nicht kommen sehen, dass man sich so lange so gut dagegen stemmt. Trotz allem, ja, geht das Spiel am Ende verloren und ist es nicht nur dem Schiedsrichter anzulasten.
Nee, und ich finde, man kann wirklich auch nochmal ein Wort zu der Rasmussen-Situation verlieren, die du gerade genannt hast, wo er ja wirklich erst selber verliert halt irgendwie erst ein bisschen schludrig den Ball, dann aber selber mit einem wirklich guten, mit einer guten Gegenpressing-Aktion wird dann von Itten in die Tiefe geschickt und hat dann den Torwart, der halt nicht perfekt steht, der ihm halt die ganze kurze Ecke halt aufmacht aus 20 Metern und vergibt dann den Ball natürlich nicht so kläglich, wie das halt Muslia ist, aber auf jeden Fall auch für jemanden, der, glaube ich, diesen Anspruch an sich selbst hat und ja auch deutlich irgendwie immer wieder zeigt, dass er halt unzufrieden mit der Mannschaft ist bei Rasmussen. Das kann man ja, glaube ich, schon deutlich so sagen. Da muss halt so ein Ball auch einfach mal reingehen und es ist einfach unfassbar ärgerlich, weil es halt irgendwie auch nicht mal knapp ist und wo man einfach wieder sieht, da ist halt einfach nicht die wirkliche Konzentration halt da, nicht die letzte Konzentration und es ist unfassbar ärgerlich. Und genau das sind halt eben die Situationen, warum die Fortuna einfach mittlerweile den schwächsten Sturm in dieser Liga hat, mit dem Potenzial, den es in der Mannschaft gibt. So, das kann nicht sein. So, das kann nicht sein. Ja, und wir haben...
Darf ich da mal eine Frage stellen, die auch wieder so ins Allgemeine geht? Dieses Potenzial und individuelles Können und so, das ist jetzt auch etwas, was wir ja auch gesagt haben, dass es das gäbe in der Mannschaft, dass die quasi von die Einzelkönner irgendwie besser sein als vielleicht, wenn sie gegen Dresden spielen, ne, die Einzelspieler der Fortuna ist besser. Ist das eigentlich noch haltbar? Die Behauptung?
Also ich würde einfach sagen, ja. Also besser als das, was wir sehen, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das nicht alles jetzt nur irgendwie eine Negativspirale ist oder so oder schlechte Phasen oder einfach eine schlechte Saison von einigen, sondern dass diese Mannschaft allgemein mit Sicherheit auch im offensiven Potenzial viel zu sehr überbewertet wurde, ist klar. Aber das halt von so Leuten, also auch von Emma, den möchte ich jetzt gar nicht als Leistungsträger sehen, aber der ist ja so dermaßen harmlos, so dass von dem eigentlich mehr kommen müsste, von einem Muslia sowieso. Von dem Rasmussen würde ich das halt auch sagen. So, der ist mit Sicherheit nicht der Spieler, den wir uns alle erhofft haben im Sommer. Wirklich so ein Unterschiedsspieler, der ist er nicht, aber da müsste halt auch mehr kommen. Und dann gibt's halt natürlich auch noch so Leute wie Raimund, die halt irgendwie nicht reinkommen, weil sie halt gar nicht im Rhythmus sind und so weiter. Und dann auch einfach in so eine Mannschaft kommen, wo halt eh einfach schon nichts mehr funktioniert. Aber insgesamt, ne, also gerade an der Partie, finde ich, kann man das halt dann schon sehen, dass halt irgendwie die beiden großen Chancen, die man hat, gerade Muslia, aber halt eben auch Rasmussen, das kann man halt und das muss man halt auch besser abschließen. Ansonsten hast du, glaube ich, schon auch recht, dass es halt gerade eben auch in der sauberen Struktur aus dem Mittelfeld wahrscheinlich an viel, viel mehr fehlt, als wir uns das gedacht haben. Und ich meine, wir dachten ja, glaube ich, vor der Saison, dass halt irgendwie Pressing und Gegenpressing halt irgendwie hier nach Jürgen Klopp unsere beiden größten Spielmacher sind. Das hat ja einfach im Grunde ab Minute 1 irgendwie nicht funktioniert und dann war ja eigentlich auch klar zu sehen, dass wir halt auch keinen Plan B haben und der ist ja auch bisher nicht so richtig entstanden. Und ja, genau, da sind wir jetzt. Von daher, ja, je länger ich rede, desto mehr muss ich dir wahrscheinlich dann doch irgendwie auch zustimmen, ehrlicherweise, ja.
Wollen wir dann das Schalke-Spiel abbinden und in die wieder mal triste Allgemeinlage des Vereins gucken? Oder habt ihr noch was zu dem Spiel speziell zu sagen, Lu?
Ich glaube, ich würde schon auch noch mal zumindest einen Satz zum 2-0 verlieren, weil das auch wieder so symptomatisch ist. Ne? Es kommt zu einem Wechsel wo Lenz und Zimbo reinkommen. Auf Schalker Seite wird auch gewechselt und der Schalker Spieler Gomis, der halt eingewechselt wird, gewinnt halt im Anschluss an diese Einwechslung sofort das Kopfballduell. Das passiert übrigens an einen Einwurf, also es wird halt gewechselt, weil der Ball im Aus ist. Einwurf, der Schalker Spieler gewinnt das Kopfballduell, der Ball geht raus auf die rechte Verteidigungsseite der Fortuna und Zimbo in seiner ersten Aktion stellt sich halt aber gegen Vitali Becker so unfassbar naiv an und ist einfach noch überhaupt nicht im Spiel, was halt letztendlich dann halt den Weg für Becker halt frei macht, der dann halt das 2-0 macht. Und ja, und dann kann man halt auch nochmal sehen, dass halt ab da dann auch keine große Gegenwehr von Fortuna kommt. Sogar Carsten Meyer muss, glaube ich, nochmal eine richtige Glanzparade rausholen, um
Ja.
es dann irgendwie nicht 3-0 stehen werden zu lassen. Von daher, ja, also dann ist es halt eben auch vorbei.
Ja, dann ist es auch vorbei, ja. Und man fragt sich jetzt, wie geht's weiter? Ja. Die Frage stellen wir uns jetzt, und da können wir ja vielleicht noch mal den Moment, mit dem wir eingestiegen sind, hineinnehmen. Klaus Allofs wird spätestens im Sommer nicht mehr Vorstand Sport und Kommunikation der Fortuna sein. Ich glaube, es gibt einfach niemanden, das ist jetzt meine Behauptung, der nicht glaubt, dass Klaus Allofs schon vor dem Ablauf seines Vertrages nicht mehr Sportvorstand sein muss. Bisher ist es so, dass der Aufsichtsrat irgendwie Suchen intensiviert. Okay. Aber ihn freigestellt hat man noch nicht, obwohl ja wichtige Entscheidungen anstehen. Selbst wenn man für den Wintertransfer, wie das, ich glaube, Lou letzte Woche gesagt hat, nicht so viel Vorlaufzeit braucht und Planungszeit wie für den Sommer. Irgendwann beginnt das ja trotzdem. Und es steht auch noch die Frage an, spätestens nach dem Elversberg-Spiel und vor der Winterpause, ob diese Idee auf Kontinuität zu setzen, aber der Trainerposition so eine gute Idee ist. Auch da, glaube ich, gibt es sehr viele, die nicht der Überzeugung sind, dass das so eine seine Idee wäre. Und diese Entscheidung muss ja jemand treffen. Aktuell heißt dieser Mensch Klaus Allofs. Das wird er aber bald nicht mehr sein. So.
Frage ist nur wann. Also ich erinnere mich gerade mit Freude daran, dass wir, glaube ich, mal eine von unseren Folgen Kontinuität ist kein Selbstzweck genannt haben. Das ist jetzt auch genau wieder der Fall für sowas, weil dass es im Augenblick nicht gut ist, auf Kontinuität zu setzen, vor allen Dingen in der sportlichen Entscheidung. Da sind wir uns ja hoffentlich alle einig und da ist sich ja, glaube ich, auch der Verein sicher gewesen. Ne, es ist wird ja mit Sicherheit, auch wenn das jetzt so kommunikativ natürlich Klaus Allofs gewesen ist, der das verkündet hat, dass er nicht zur Verfügung steht, wird es ja wahrscheinlich eher so eine gemeinsame Sache gewesen sein, wo man dann halt eben Allofs zur Gesichtswahrung diese Entscheidung hat eben verkünden lassen. Und dann muss man halt auch ganz ehrlich sagen, ist es wahrscheinlich auch gut, dass man jetzt halt eben, wenn man davon überzeugt ist, vielleicht doch nochmal einen Trainerwechsel vorzunehmen oder vornehmen zu müssen, dass man das jetzt nicht sofort macht, sondern dass man das dann vielleicht wirklich einen Nachfolger von Allofs halt irgendwie schon machen lässt, was aber halt eben auch dann bedeuten würde, ja, dass man erstmal zu dieser Einsicht kommen muss, dass halt ja dann eben mit Allofs dann eben nicht erst im Sommerschluss sein darf, sondern eigentlich so früh wie möglich. Und ich finde das absolut unfassbar, dass wir jetzt in dieser Situation sind, obwohl es eigentlich seit September, ich glaube, wir reden mit Sicherheit seit September darüber, dass das eine Saison ist, wo man im Abstiegskampf landen könnte. Wir reden seit allerspätestens Oktober davon, dass wir im Abstiegskampf sind. So. Und man hat halt das Gefühl, dass irgendwie auf entscheidender Ebene diese Erkenntnis erst so nach und nach halt irgendwie langsam einsickert. Ne? Ich meine, Klaus Allofs hat Ende Oktober vor dem Freiburg-Spiel, das war glaube ich letzte Oktoberwoche, gesagt, dass halt vielleicht der Aufstieg am Ende der Saison nochmal ein Thema werden kann. Florent Muslia hat jetzt glaube ich letzte Woche erst gesagt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, vor dem 20. Spieltag auf die Tabelle zu gucken. So, das sind halt irgendwie alles solche kleine Informationen, wo man irgendwie sieht, okay, an entscheidender Stelle befassen sich die Leute mit ganz anderen Sachen und haben halt den Kopf komplett in den Wolken. Und wenn ich jetzt sehe, dass man irgendwie jetzt erst über die letzten 1, 2, 3 Wochen anscheinend irgendwie auch im Aufsichtsrat mal überlegt hat, was denn irgendwie ein Nachfolger für Klaus Allofs sein könnte, dann finde ich das absolut unfassbar. Also ich meine, ja, das ist natürlich eine Sache, die wir im Podcast sowieso seit vielen Jahren immer kritisiert haben, dass das vielleicht irgendwie nicht die richtige Personalie ist für die Fortuna. Aber ich finde gerade vor dem Hintergrund, wie das jetzt hier im letzten halben Jahr gelaufen ist, ist das eine absolut inakzeptable Situation.
Also man muss ja überlegen, dass der Aufsichtsrat auch von der Anzahl der Menschen, die da drin sind, ein relativ großes Gremium ist im Vergleich zum Vorstand. Und es ist immer schwierig, auch von außen zu bewerten, wie dort die Stimmungslage ist, wie die Entscheidungen gefällt werden. Ich finde, ich würde aber mich schon so ein bisschen aus dem Fenster lehnen, dass die Stimmen gegen Allofs schon länger präsent sind in diesem Gremium, aber eben eine Meinung von mehreren sind. Und vielleicht.
Ich glaube sogar, die in der Presse stand, jetzt auch gerade zuletzt, ja. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau wo, aber dass halt die Mehrheit wohl eher schon auch länger gegen Allofs ist, aber ja, halt die Spitze nicht. Genau, was ja auch nicht so ganz überrascht, weil die Spitze ja auch diejenigen sind, die halt ihr Schicksal auch so ein bisschen an Allofs geknüpft haben, weil sie ihn geholt haben.
Genau, und das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig zu sagen. Also so ein Aufsichtsratsvorsitzender mit Björn Borgerding und dann Chefvertreter und Sebastian Fuchs, das sind diejenigen, die hier eine größere Verantwortung tragen als andere vielleicht in diesem Aufsichtsrat. Das würde ich schon so behaupten. Ohne, dass das jetzt immer mit Zwei-Quellen-Prinzip unterlegt ist. Aber es liegt, glaube ich, einfach in dieser Position darin. Und Borgerding war es ja auch, der Jobst rangeholt hat und Allofs und so. Das ist schon so sein Ding. Ich bin ja auch letztens im Rabbit Hole, was macht Björn Borgerding eigentlich beruflich, gelandet, und Netzwerken im Sportbereich, das ist schon auch so etwas, wo er sich selber beruflich engagiert und wo man sagen kann, seine Rolle als Aufsichtsratsmitglied und Aufsichtsratsvorsitzender hat sicherlich auch wirtschaftlich für Björn Borgerding einen Vorteil. Und das ist aber, glaube ich, jetzt nichts, was man ihm zu Last legen muss. Ich glaube, das ist einfach die Realität bei sehr vielen Aufsichtsräten, vom Bundesligisten bis hin zum Kreisligisten, das halt, also auch wenn die vielleicht keinen Aufsichtsrat haben, aber halt, wo halt Vereinsengagement und Funktionäre eben nicht nur immer altruistische Motive haben, vielleicht auch, oder die Liebe zum Verein, vielleicht auch, sondern auch ökonomische Interessen daran knüpfen können. Und es ist schon Borgerding, der jetzt hier quasi die Hauptaufgabe hat, jemanden einzustellen. Und wir haben das ja eben angekündigt, die Zeit drängt ja. Wenn wir sagen, der muss halt über eine Trainerentscheidung fällen, der muss halt den Kader neu zusammenstellen im Winter oder halt zumindest ergänzen, dann muss diese Person A gefunden werden, B unterschreiben, C muss sie ja eigentlich, wenn sie davon ist, mal auszugehen, die Fortuna nicht die ganzen letzten Monate eng verfolgt hat, sich auch erstmal einen Überblick verschaffen, wie ist denn überhaupt die Lage hier? Was sind die Probleme im Kader? Was sind die Probleme im Trainerstab? Was können wir denn auch machen? Ja, wie sind die Konstellationen? Und dann die Entscheidung zu fällen, okay, Markus Anfang wird's nicht mehr und wir brauchen jetzt doch noch Außenverteidiger. Okay, das sind Außenverteidiger, das ist ein bisschen offensichtlich, das kann man relativ schnell entscheiden. Aber gerade wie du es beschrieben hast, Lou, dass man halt ja schon sehr relativ lange und eigentlich auch schon im Sommer mit dem auslaufenden Vertrag von Klaus Allofs sich Gedanken darüber machen kann, vielleicht hat man das ja auch, ist immer schwierig, was dann für praktische Folgen dann bei rumkommen. und das würde ich halt auch von Borgerding, der ja eben ein Netzwerker ist, auch verstärkt erwarten. Und wenn das halt, man kann ja auch überlegen, der hat schon Leute angefragt, es ist aber nie was geworden, die haben abgelehnt. Aber ich glaube, wenn das so wäre, würde man das in der Zeitung lesen. Weil das nämlich im Interesse von Borgerding als Aufsichtsratsvorsitzender ist, das zu lancieren, dass man eben sieht, der macht was, aber ne, es gibt eben Leute, die absagen. Und mein Eindruck ist halt, und das ist nur ein Eindruck, das mag halt nicht stimmen, und dann tue ich dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Stellvertreter auch Unrecht, ist, man hat, wie du das beschrieben hast, viel zu spät reagiert. Viel zu spät. Man wollte abwarten, Kontinuität als Selbstzweck, und sitzt jetzt richtig in der Scheiße.
So. Ja, aber der Turnaround steht doch nahezu bevor. Also hast du nicht die Pressekonferenz mit Markus Anfang nach dem Spiel gesehen? Also das war ja schon ein deutlicher Schritt nach vorne. So hätte man auch in Dresden gewonnen. Und dann holen wir jetzt halt 6 Punkte vor der Winterpause und dann schauen wir weiter.
Ja, allein Sorry. Der Move, dass er der Mannschaft sagt, ja, ja, es ist einfach.
Ich kann nur noch diesen Modus.
Ja, es ist auch okay, aber
ich glaube, um jetzt nochmal das anzuschließen, was du gesagt hast, auch Jan, also den einzigen Schluss, den ich halt ziehen kann, ist, und da mag ich falsch liegen, da bin ich auch gerne bereit, in Zukunft zurückzurudern, aber der Schluss, der sich jetzt mir so ein bisschen aufdrängt, ist, dass wirklich einfach an der Aufsichtsratsspitze die sportliche Kompetenz fehlt, um überhaupt einschätzen zu können, was es braucht, was in den letzten Jahren möglich gewesen wäre, was wir halt für Chancen liegen haben lassen, und dass man halt irgendwie gedacht hat, hey, wir haben halt diesen Supermann Klaus Allofs, und der steht ja für sportliche Kompetenz, und dass man halt überhaupt nicht mehr das halt mit der realen Situation verglichen hat. Irgendwie nicht vor 3 Jahren, nicht vor 4 Jahren, nicht letztes Jahr und in diesem Jahr halt eben auch nicht. Also das ist das Einzige, was es mir halt irgendwie möglich machen würde, das zu erklären, dass wir uns jetzt in dieser grauenvollen Situation halt befinden. Und ja, und das ist halt ehrlicherweise wirklich nicht gut, weil ich glaube, wir haben das jetzt ja irgendwie schon ja immer mal wieder jetzt auch angedeutet, dass wir gerade einfach völlig führungs- und orientierungslos irgendwie so vor uns hinmeandern irgendwie, ne? Das ja, man wie sieht im Aufsichtsrat gibt's halt irgendwie keine Linie und keine Idee, und die sind völlig überfordert, da jetzt auf einmal agieren zu müssen. Klaus Allofs und Christian Weber sind halt wirklich der Inbegriff einer Lame Duck, so, die werden jetzt natürlich keine wichtigen Entscheidungen mehr treffen, wäre immer spannend zu wissen, das würde ich wirklich gerne mal wissen, ob die jetzt wirklich gerade das Wintertransferfenster vorbereiten und was da so für Ideen gesponnen werden. Also da würde ich gerne Mäuschen spielen. Dann haben wir halt einen Alexander Jobst, dessen Fortuna für alle halt auch so vor sich hin dümpelt und der wahrscheinlich auch einfach die Augen offen hält, ob es jetzt irgendwie nicht vielleicht irgendwo die nächste Career Opportunity gibt. Und und dann ist eigentlich ja immer das Gesicht des Vereins der Trainer, und das ist halt gerade Markus Anfang. Ja, schönen Dank auch.
Aber man muss ja sagen, du hast es ja eben gerade gesagt, gab ja auch schon länger diese Stimmen gegen Klaus Allofs. Da kann man sagen, wie wurde das diskutiert? Sind das einfach nur irgendwie Unmutsäußerungen, die dann halt in den Aufsichtsratssitzungen, keine Ahnung, ja, geäußert werden, die eben keine größere inhaltliche Auseinandersetzung sind, wo man halt sagen kann, dann könnten da ja Borgerding und Fuchs quasi auch das Know-how von anderen abgreifen, sich eine andere Meinung bilden, als die sie vielleicht schon haben. Das wissen wir ja nicht. Ja, es gab so in dieser Nachklapp zu der Allofs, steht halt nicht mehr für Verlängerung zur Verfügung, so ein von Borgerding. Ah, das hätte ich mir jetzt rausschreiben müssen, ich kann es jetzt nicht direkt zitieren, aber es war halt so, ja, er hat ja auch viel geleistet, so Transferüberschüsse, und hat auch irgendwie die Strukturen, in dem Sinne war es, verbessert. Und da habe ich mich natürlich sehr stark getriggert gefühlt und gesagt, was genau hat Klaus Allofs eigentlich verbessert? Das weiß ich schlicht und einfach nicht. Ja, vielleicht habe ich da auch zu wenig aufgepasst. Sein großes Argument, und das haben wir ja auch schon auseinandergenommen, was da auch für Probleme mitgibt, sind diese Transfererlöse. Okay, das kann man gut sehen. man kann es auch kritisch sehen, weil es halt nämlich die Transferstrategie, die dahinter steckt, ein Problem ist. Aber wie sieht, sah denn die Scouting-Abteilung aus, bevor Klaus Allofs da anfing, und wie sieht sie jetzt aus? Ich wage einfach zu bezweifeln, dass sich da irgendwas verbessert hat. Irgendwas. Ja. Ich weiß halt nicht, wie es im LLZ aussieht. Kann sein, dass sich da was verbessert hat, dass da irgendwie Strukturen sich verändert haben. Ich weiß es aber nicht. Aber das missfällt mir auch so in dieser ganzen, es ist halt alles so ungefähr kommuniziert. Weil ich glaube, und es ist einfach eine Behauptung, die dahinter ist, da ist nichts hinter. Und bis mir jemand das halt offenlegt, was, und vielleicht sehe ich das auch einfach nicht, vielleicht habe ich da nicht genug aufgepasst, ist nicht zu eng verfolgt. Und ich bin da auch sehr offen für E-Mails und Hinweise aus der Zuhörerschaft, die sagen, ja, Julian, komm mal runter, so hier, XYZ, hast du vielleicht nicht mitbekommen, aber ist schon ganz gut gewesen, so. Kann sein, mag sein, aber ich sehe das nicht, so. Ja. Mein.
Ja.
Tim, du könntest noch einen Kommentar dazu lassen, der. Ich verstehe das total, ne? Also ich merke halt, dass ich früher habe ich auch nach Niederlagen mit Tune immer die Pressekonferenzen sofort gesehen. Jetzt mit Markus Anfang zum Beispiel. Ich habe da einfach Hemmungen vor, mir das anzugucken, weil ich einfach so eine Krempe krieg. Und es halt auch nur so sehen kann wie du, mit irgendeinem sarkastischen Ton.
Ja, also ich glaube, liebe Hörer, ihr merkt das gerade, so festgefahren die Fortuna momentan in diesem Herbst und beginnenden Winter, so festgefahren sind wir jetzt auch gerade an dieser Stelle. Wir wissen weder ein noch aus und schlagen verzweifelt um uns. Sehr gespannt, wie sich dieser Knoten, der sich da gerade bildet, zerschlagen lässt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jede Woche jetzt noch ein bisschen bitterer wird, dass sich da nichts tut, da sich so dann auch die sportliche Leistung möglicherweise mittelfristig nicht verbessern wird. Und wir werden gleich auf Elversberg gucken, aber also wirklich einen Knoten im Magen habe ich, wenn ich an das Spiel gegen Fürth denke, weil das wird wirklich ein unendlich wichtiges Spiel in der momentanen Situation, in der Fortuna da steckt. Also wir haben ja bisher nur auf uns geguckt, das finde ich auch richtig, aber man darf nicht vergessen, was an diesem Wochenende auch noch alles so tabellarisch sich verschoben hat rund um die Fortuna, also wie eng es da geworden ist. Man steht mittlerweile nur noch einen Punkt vor dem 18. Und ja, die nächsten 2 Wochen werden da mit Sicherheit sehr wichtig, um erstmal kurzfristig sich in die Winterpause zu hechten. Und möglicherweise ist der ganze Hängepartie mit dem Aufsichtsrat auch noch ein Hechten in die Winterpause, was dann natürlich viel zu spät ist, aber das haben wir jetzt ganz klar gemacht, glaube ich.
Man kann ja irgendwie 3 Szenarien da aufmachen. Ich bin nämlich voll bei dir. Von denen 2 einfach, egal wie es gegen Elversberg und Fürth aussieht, schlechtes Ergebnis haben werden. Das eine ist, man holt gegen diese beiden Spiele vielleicht nur einen Punkt oder gar keinen Punkt. Das wäre für die aktuelle Tabellensituation und für den Verbleib der Fortuna in dieser Liga sehr schlecht. Die andere Szenario ist, man holt gegen Elversberg einen Punkt und gewinnt gegen Fürth und irgendwer redet sich ein, boah, diesen Markus Anfang, dem müssen wir jetzt noch eine Chance geben. Und das führt dazu, dass man ihn nicht rausschmeißt vor der Winterpause. Was, so sehe ich das, für die Rückrunde ein Problem wäre. Es kann sein, dass es trotzdem noch funktioniert mit Max Anfang. Ich glaube nur nicht mehr dran. Die beste Szenario, das dritte Szenario ist, und da glaube ich einfach, dass die wenigste Wahrscheinlichkeit hat, ist, man holt diese 4 Punkte und trotzdem kommt man zu dem Ergebnis, dass man Markus Anfang rausschmeißen muss. Und daran glaube ich erstens Quatsch. Sportlich also, nicht und zweitens aufgrund der Führungsentscheidung nicht. Also es ist einfach das Unwahrscheinlichste von allen. Ja.
sportlich wahrscheinlicher, als es von der Führungsebene her wahrscheinlicher ist. Und das sagt, glaube ich, alles aus. Und da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu, dass es da jetzt eigentlich irgendwie kein gutes Szenario gibt. Ich glaube, das Beste ist, und das liegt halt auch einfach daran, dass ich auch wirklich nicht daran glaube, dass wir mit Anfang irgendwie noch die Wende schaffen können. Und dazu kommt ja noch, dass ich glaube, irgendwie gerade in dieser Rückrunde, da wird es ja also wir werden mit Sicherheit doch irgendwann wieder Spiele gewinnen. Frage ist halt nur, in welcher Situation und wie viele. Aber so ganz insgesamt werden wir vielleicht einfach in diesem Abstiegskampf, der uns da erwartet, so da werden wir einfach auch wir als Fans und weiß ich nicht, mit dem Verein halt irgendwie versuchen müssen, eine positive Energie zu erzeugen. Und dann kann halt dieser Verein Fortuna Düsseldorf halt auch eine ziemliche Wucht haben, wenn es dann halt wirklich um was geht. So, wir haben das auch unter Funkel schon zweimal geschafft, irgendwie dem Abstieg halt noch von der Schippe zu springen, so in den letzten 10 Jahren. Und da hat man auch irgendwie einiges auf die Beine stellen können, irgendwie an diesen letzten Spielen. Und das muss halt irgendwann wieder so sein. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man halt diese Energie und diesen großen Schulterschluss, den es halt in der Rückrunde brauchen wird, dass wir den mit Markus Anfang herstellen können, weil der jetzt einfach nicht nur auf der sportlichen Ebene, sondern ja eben auch vor allen Dingen auf der persönlichen Ebene, glaube ich, bei nahezu allen Fortuna-Fans halt einfach verloren hat. So. Und und von daher, glaube ich, ist es einfach kein gangbarer Weg. Und ich würde mir, glaube ich, ehrlicherweise, weil ich jetzt auch nicht davon ausgehe, dass man in dieser Woche nochmal handeln wird, glaube ich, am ehesten einfach wünschen, dass man ja wahrscheinlich halt eben gegen Elversberg verlieren wird. Das wird wahrscheinlich einfach so sein, dass man vielleicht dann diese Zusammenarbeit irgendwie beendet und dann eben dieses super wichtige Spiel gegen Fürth vielleicht besser unter also irgendwie besser in der Interimslösung macht irgendwie. Das könnte ja wirklich Jens Langenecke ganz, ganz gut machen, weil also, die Zweite hat mittlerweile sowieso Winterpause, auch wenn die natürlich einiges selbst aufzuarbeiten haben. Die stehen auch mitten im Abstiegskampf in die Oberliga, aber ich glaube, das wäre die beste Lösung, weil das vielleicht noch irgendwas freisetzen könnte, weil ansonsten sehe ich halt auch in diesem Spiel gegen Fürth halt im Augenblick schwarz.
Um es mal positiv zu formulieren, Jens Langenecke hat in der Hinrunde viel Erfahrung sammeln können, Niederlagen aufzuarbeiten und eine Mannschaft wieder aufzurichten für das nächste Spiel.
Das ist doch vielleicht der Übergang Richtung Elversberg, auf die kommende Niederlage oder auf was wir uns immer darauf vorbereiten können. Also ich meine, Lou hat es ja schon irgendwie angeteasert, was seine Quintessenz ist. Aber Lou, vielleicht sagst du uns etwas über den kommenden Gegner aus dem Saarland.
Die Elf. Ja.
Furchtbar gerne.
Die Elf, ja.
Ja, also es wird mit Sicherheit wieder eine überraschend gute Leistung brauchen, um in Elversberg was mitzunehmen. Nachdem wir gegen den Tabellenführer gespielt haben, geht es jetzt also gegen die Mannschaft auf dem zweiten Aufstiegsplatz in der Tabelle. Und das ist ja schon, wenn wir uns auch mal an den Sommer erinnern, eher überraschend. Bei vielen war Elversberg nach Verlust von Trainer und Leistungsträgern eher ein Kandidat fürs untere Drittel. Das ist jetzt nicht ganz so gekommen. Man hat es geschafft, irgendwie mit dem Kollektiv diese Abgänge eben aufzufangen. Die paar Neuzugänge, die man hat, sind komplett aufgegangen. Und man kann da irgendwie zwei Faktoren nennen, die da halt super funktionieren. Das ist irgendwie einmal ein radikaler Ansatz auf Datenscouting und dass man halt genau wie letztes Jahr, wo man Muhammad Damar und Fisnik Aslani von Hoffenheim geholt hat, dieses Jahr wieder bei der zweiten Mannschaft von Hoffenheim erfolgreich gewildert hat. Nämlich zum einen den Trainer mit Vincent Wagner, der diese Hoffenheimer Mannschaft letztes Jahr zum Aufstieg in die dritte Liga geführt hat. Und der jetzt die Arbeit von Horst Steffen weiterführt und das eben sehr, sehr erfolgreich macht. Den hat man geholt und mit Bombassé Conte noch einen Spieler für die 10, der auch voll eingeschlagen ist, letztes Jahr noch beim KSC gewesen, also auch ausgeliehen gewesen vom KSC in der zweiten Liga, hat da auch gute Ansätze gezeigt, aber eben auch gar nicht so unglaublich viel mehr. Und ist jetzt laut Kickernoten der beste Spieler der Liga, also hat auf jeden Fall den besten Notendurchschnitt. Und Ja, hat wirklich auch einige sehr, sehr interessante Werte. Also mit 3 Toren und 5 Assists könnte er sogar noch ein bisschen durchschlagskräftiger sein, wenn man sich anguckt, wie häufig er in gefährliche Situationen kommt. Aber vor allen Dingen ist er für einen kleinen und schmächtigen Spieler ganz interessant. Der beste Zweikämpfer der Liga, weil der halt immer mal wieder Dribblings gewinnt, aber vor allen Dingen auch eben ganz, ganz viele Bälle abfängt und eben im Pressing, im Gegenpressing eben diese erfolgreichen Tacklings eben setzen kann. Also wirklich ganz spannend. Ja, was ist der Stil von Elversberg? Genau wie letztes Jahr, immer noch irgendwie der Fokus auf ein Kurzpassspiel, mit sehr, sehr viel Ballbesitz. Man versucht immer, die Seiten zu überladen, also Überzahl in Ballnähe zu bekommen und in den Phasen, wenn man mal eben ein bisschen weiter zurück agiert und dem Gegner den Ball überlässt. Und dann eben diese Ballgewinne hat, wird der Ball relativ schnell sofort in die Tiefe gespielt. Meistens dann auf Younes Ebnu Talib. Wer ist Younes Ebnu Talib? Platz 1 in der Torschützenliste in der zweiten Liga. Hat schon 11 Mal getroffen. Super spannendes Profil. Sorgt richtig für viel Tiefe mit seinen tiefen Läufen. Aber eben auch so eher statischeren Situationen als Strafraumstürmer gefährlich. Und den hat man ja im letzten Winter geholt aus der Regionalliga aus Gießen. Und da wieder mal auch so ein typischer Transfer, wo man halt einfach sieht, was ja Elversberg eben der Liga voraus hat. Letzten Spieler, den ich noch euch ans Herz legen würde, ist Amara Kondé, hat lange bei Magdeburg gespielt, letztes Jahr dann ein Jahr in der Eredivisie in der Niederlande verbracht, jetzt zurück in der zweiten Liga und ist der Chef im Mittelfeld. Und eben der Ruhepol auf der 6, also dessen Kreise muss man auf jeden Fall auch ein bisschen einengen anstelle von Fortuna. Ja, Frage ist natürlich, mit welchem Personal gehen wir da rein und mit welcher Spielweise? Ich glaube, wir würden uns wahrscheinlich alle freuen, wenn Susu und Iguli wieder in der Startelf stehen. Das haben wir ja schon so ein bisschen rausgearbeitet. Widersprecht mir da gerne. Aber die Hauptfrage ist ja wahrscheinlich eher, wollen wir halt diesen Offensivhagel von Elversberg über uns ergehen lassen und uns da hinten irgendwie einigeln, oder wollen wir halt selber mit dem Ball am Fuß irgendwie was kreieren, so wie wir es jetzt halt irgendwie gegen Schalke versucht haben?
So, erstens verleiten mich diese Ausführungen, die zu Elversberg, wo die ihre Spieler geholt haben, ja fast zum nächsten Rant gegen die sportliche Leitung der Fortuna. Aber das lasse ich jetzt hier mal stehen. Aber das macht einen so verkackt wütend, wenn man hört, was die alles hinkriegen. Und klar, die haben auch anderen Vereinen in der zweiten Liga was voraus, nicht nur der Fortuna, aber eben auch der Fortuna. Ich denke halt, Suso und Iguli, da haben wir, glaube ich, jetzt heute gut drüber gesprochen. Suso auf der 6. Ich will es gerne weitersehen, ihm die Chance geben und auch ihm irgendwie das Gefühl geben, hey, du hast mutig gespielt gegen Schalke, du hast da mitgehalten und es wird gegen einen ähnlichen Gegner gehen, der eben irgendwie uns überlegen ist, spiel doch jetzt mal so weiter und vielleicht kann man ihm noch zwei, drei Sachen mit auf den Weg geben, wo man irgendwie Defizite gesehen hat gegen Schalke und dass er da halt an sich arbeitet. Also das fände ich irgendwie total wichtig, dass du so einfach dabei ist. Auch um diesen schemenhafte Hoffnung auf eine Bindung zum Kader und ich weiß nicht was zum Verein, das, was Tim gesagt hat, irgendwie aufrecht zu erhalten oder aufzubauen. Das wäre gut. Ich glaube, dass die Fortuna, also das Problem ist, die Fortuna kann ja nichts von beidem. Ja, also kann ja weder kontern eigentlich, noch stabil hinten stehen, noch irgendwie mit dem Ball am Fuß Chancen kreieren, sondern die schießt ja immer vorbei, weil sie immer Fernschüsse nimmt und irgendwie aufs Tor nicht trifft. Ich glaube aber, dass Anfang keine andere Wahl hat, auch wegen der Glaubwürdigkeit gegenüber der eigenen Mannschaft, so wenn es sie überhaupt noch gibt, halt daran anzuknüpfen, was man gegen Schalke gemacht hat. Wenn er jetzt quasi den Bus parken lässt, dann ist er wirklich vorbei. Man kann auch sagen, es ist jetzt schon vorbei, ist egal, aber ich könnte es nachvollziehen, wenn er wirklich daran glaubt und es eben nicht nur immer wieder das Gleiche ist, dass alles ja noch nicht so schlimm ist und so weiter und so fort, und dass der Mannschaft glaubhaft verkaufen kann, auch da habe ich meine Zweifel, dann muss es so eine Herangehensweise geben wie gegen Schalke, auch wenn das natürlich mit gewissen Risiken einhergeht.
Wer ersetzt Tim Oberdorf? Zimbo? Keine Ahnung.
Moritz Heyer oder vielleicht.
Alles momentan natürlich nicht die Spieler, die sich da um die Stammplätze battlen, aber ja, zur Ausrichtung voll zur Zustimmung zu Jan. So, man muss, kann jetzt nicht den Bus parken, auch weil Fortuna das nicht kann. Man muss weiter gucken, dass man sein eigenes Torkonto mal in die Höhe schraubt. Und ich glaube, Elversberg ist auch eher die Mannschaft, die 4-3 gewinnt als 1-0. Aber dass sie am Wochenende gewinnt, halte ich leider wieder mal für relativ wahrscheinlich. Vielleicht, ja, gibt's ja mal ein Spiel, was wir danach besprechen und völlig überrascht sind von dem, was passiert ist.
Muss auch einfach sagen, die Tordifferenz der Fortuna, das war die zweitschlechteste dieser Liga.
Ja klar, man macht halt auch einfach kaum Tore.
Keine Tore. Oh mein Gott, das ist einfach so furchtbar.
Ja. Wenn man zieh noch mal die 5 Dinger von Cedric Itten ab, dann macht man ja echt. Also.
Ich meine, das ja, ist ja, muss ich ja jetzt schon sagen, das ist halt furchtbar.
Elfmeter-Tore, wie muss ich auch. Eigene Elfmeter. Wann hat man mal Elfmeter provoziert? Also.
Nee, du musst ja in 16er reinkommen, ne?
Richtig.
Ja, schafft man ja nicht. Ich meine, es ist ja auch einfach eine Sache, die sich jetzt halt schon durchzieht. Das ist ja wirklich nicht ein reines Anfangsproblem, ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt diese beiden Spiele noch ähnlich bestreiten, dann werden wir halt einfach im ganzen Jahr 2025 ein einziges Mal mit höher als einem Tor Unterschied gewonnen haben. Nämlich das 2-0 im Mai gegen Schalke, als Schalke wirklich die mit Abstand schlechteste Mannschaft im deutschen Profifußball gewesen ist. Und wo wir uns wirklich fast geschämt haben nach dem Spiel, dass wir halt, dass wir nur 2-0 gewonnen haben. Und das macht, glaube ich, auch wirklich nochmal sehr, sehr deutlich, wo wir halt mit dieser Mannschaft stehen, weil wir uns ja, glaube ich, alle überhaupt gar nicht vorstellen können, dass wir mal irgendwie 2-0 gewinnen oder mal 3-1 oder sowas oder vielleicht sogar 3-0. Also es gibt ja Mannschaften in dieser Liga, die sowas zumindest im Tank haben.
Überhaupt so, ne? Gewinnen.
Und dass wir halt einfach wissen, dass wir halt einfach irgendwie nur ein 1-0 oder 2-1 halt irgendwie aus dem Spiel rausquetschen müssen irgendwie, dass das wirklich das absolut Maximale ist, was diese Mannschaft halt kann, so, und dass wir uns da halt sogar total sicher drüber sind, so, das sagt ja wirklich auch alles aus, was man wissen muss.
Ich meine, es ist jetzt schon beschissen, auf die Tabelle zu gucken, aber wie muss sich halt Florian Muslia erst fühlen, wenn er in 5 Spieltagen auf die Tabelle guckt und sich denkt, du Scheiße!
Ja, ich glaube, wahrscheinlich wird er dann wahrscheinlich im Winter schon auch nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen. Es ist ja wirklich im Augenblick gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass man auf dem Abstiegsplatz oder vielleicht sogar wirklich auf dem letzten Platz halt irgendwie in die Winterpause geht. Ja, das dürfte dann, glaube ich, selbst im Hause Muslia wahrscheinlich irgendwie ein eher unangenehmer Winter, eine unangenehme Winterpause werden, vermute ich mal.
Okay, ja. Soll ich euch noch einen Rausschmeißer erzählen oder
sehr gerne.
Wollt ihr einfach?
Auf jeden Fall.
Ich brauche jetzt einen Rausschmeißer.
Ja, also wie ihr wisst, wie alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen, läuft parallel zu dieser Besprechung die Serie A. Es spielt Turin gegen AC Mailand, es steht 2-1 für Turin zur Halbzeit. Das ist aber nicht das Interessante. Das Interessante ist, dass Massimiliano Allegri, der Trainer von AC Mailand, halt offensichtlich gesperrt ist und auf der Tribüne sitzt. Er sitzt aber nicht auf der Tribüne, sondern hinter so einer Glasscheibe und regelmäßig sieht man, wie die Kamera, also sieht man ihn eingeblendet und man sieht ihn immer am Telefon, wie er halt rumschreit. Also man sieht ihn das ganze Spiel drüber, wie er halt, und das ist, Entschuldigung für diese kulturelle Stereotypisierung, wie auch, glaube ich, nur ein Italien kulturell sozialisierter Mensch halt schreien kann am Telefon. Man weiß nicht was, aber es ist einfach ein so wunderschönes Bild. Die Mannschaft verliert halt und der Trainer brüllt offenbar irgendeinen Co-Trainer, der irgendwo ist, übers Handy an, was alles scheiße läuft. Ja, dieses Bild im Hinterkopf entlasse ich euch in die Woche.
Ja. Wunderbar. Dann hoffen wir, dass wir nächste Woche über überraschende Ergebnisse sprechen können.
Ja, sehr gut. Der Glaube fehlt.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Tschüss.